Himmlische Versuchungen können ja überhaupt nur bei denen sein, die in der Liebe zum Herrn sind. Also sonst können die gar nicht versucht werden. Wenn sie zum Beispiel Atheisten sind, sind sie ganz immun dagegen. Sie können da gar keine Versuchung bestehen, weil sie gar keine Voraussetzung dafür haben, können aber auch auf diesem Gebiet nicht wiedergeboren werden. Dann geistige Versuchungen sind bei denen, die in der Liebe zum Nächsten sind. Die natürlichen Versuchungen sind ganz verschieden von diesen und sind eigentlich keine Versuchungen, sondern bloß Bangigkeiten infolgedessen, dass ihre natürlichen Lieblingsneigungen angefochten werden, veranlasst beispielsweise durch Unglücksfälle und Krankheiten. Aus diesem Wenigen kann man einigermaßen verstehen oder auch nur erahnen, was Versuchungen im Natürlichen sind, nämlich Angst und Bangigkeit von demjenigen her, was den Lieblingsneigungen widerstreitet. Also Lieblingsneigungen sind alles, was wir gerne machen, was wir sehr gerne machen. Vor allen Dingen aber auch schlechte Gewohnheiten. Also zum Beispiel zu viel trinken, zu viel essen, zu viel Süßes, zu viel sonst auch, was auch immer. Nicht, das werden jetzt, aber es gibt natürlich so viele Lieblingsneigungen, wie es Menschen gibt. Nicht nur so harmlose, sondern natürlich auch noch ganz andere. Bei denen Liebe zum Herrn ist, bringt alles, was die Liebe zum Herrn anficht, die inwendigste Qual hervor. Das ist dann himmlische Versuchung. Denken wir doch daran, wie viele Menschen sind für ihren Glauben gestorben, weil sie so in der Liebe zum Herrn sind und zu dem, wie sie sich das einfach auch vorstellen, dass sie jederzeit bereit sind, ihr Leben dafür zu geben. Darin sieht man, was die Liebe zu Gott bedeutet. Bei denen Liebe zum Nächsten ist, stellt alles, was diese Liebe anficht, eine Gewissenspein dar. Und dies ist dann geistige Versuchung. Das bedeutet immer dann, eigentlich, wenn wir lieblos handeln oder wenn wir uns gegenüber anderen versündigen und dann hinterher das allerschlechteste Gewissen haben. Und das kann schon eine sehr arge Gewissenspein sein, die Menschen möglicherweise jahrelang herumtreibt. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe in meiner Jugend das und das gemacht, ich habe den und den verraten, ich habe den und den so schlecht behandelt. Wer kann mir jemals verzeihen, meine schlechten Taten? Nicht? Also das sind geistige Versuchungen. Nach Beendigung der Versuchungen ist es gleichsam ein Schwanken da. Und wenn es geistige Versuchungen sind, ist es ein Schwanken zwischen dem Wahren und Falschen, was sich auch daraus ergibt, dass die Versuchung der Anfang der Wiedergeburt ist. Also unter dem Wahren und Falschen ist jetzt auch zu verstehen, dass wenn jetzt Menschen in Gewissensqualen sind, dann gibt es auch ein falsches Gewissen. Das heißt, man könnte ja sagen, man hat gesündigt gegenüber seinem Nächsten, aber jetzt muss es auch gut sein. Jetzt habe ich das bereut, ich habe es da, wo es ging, gut gemacht, ich habe es dem Vater übergeben und jetzt ist es beendet. Ich will damit nur sagen, das falsche Gewissen ist etwas, was nicht genug Vertrauen zeigt. Das heißt, man muss wissen, dass der Mensch fehlbar ist und dass vieles auch zugelassen wird, weswegen wir sündigen. Und dass wir das wissen sollten. Das heißt, dass die Gedanken, die dann auch oft aus der Hölle kommen, dass der Mensch dann immer wieder sich selbst Vorwürfe macht und so, dass das falsch ist und ihn nicht weiterbringt. Nicht? Also das heißt, wir wissen durch Swedenborg, dass der Mensch sündigt und dass man sich selbst aber verzeihen muss, weil man das weiß. Und man muss es gut machen, wenn es geht, und dem Herrn aufopfern. und dann wissen, dass es dann auch gelöscht ist. Also ich glaube, so ungefähr ist es klar, was gemeint wird. Alle Wiedergeburt hat den Zweck, dass der Mensch ein neues Leben oder vielmehr schlechthin das Leben empfange und ein Lebendiger aus einem geistig toten Menschen werde. Das heißt, wenn wir nur ein natürlicher Mensch sind, dann sind wir tot. Und erst wenn wir auch ein Geistiger sind, dann erst sind wir überhaupt schlechthin, wie es hier heißt, haben wir überhaupt schlechthin Leben. Vorher hatten wir kein Leben. Daher kann er nicht anders als nach der Versuchung schwanken zwischen dem Wahren und Falschen. Das Wahre gehört dem neuen Leben an, das Falsche dem alten. Wenn das frühere Leben nicht überwunden wird, so kann kein geistiger Same, also das Wort Gottes, eingepflanzt werden, denn dann ist kein fruchtbarer Boden vorhanden. Dass die Wasser versiegten am Ende von 50 und 100 Tagen, 1 Mose 8,3, bedeutet, dass die Versuchungen aufhörten, wobei hier der Zeitraum des Schwankens bis zu einem neuen Leben angesprochen ist. 50 heißt immer noch nicht vollkommen und 100 immer vollkommen. Aber vollkommen heißt nicht im Sinne der Wiedergeburt, geistig und himmlisch vollkommen, sondern natürlich bis zu einem gewissen Grad vollkommen, sodass die nächste Stufe, nämlich die geistige Wiedergeburt, überhaupt erst anfangen kann. Also das ist damit irgendwie zum Ausdruck gebracht. Und jetzt die Entsprechungen zum dritten Vers. Und es ruhte der Kasten im 7. Monat, am 17. Tage des Monats, auf den Bergen Ararat. Der Kasten ruhte, bedeutet die Wiedergeburt. Wir erinnern uns vielleicht noch, was der Kasten ist. Der Kasten, die neue Noah genannte Kirche im Menschen. Das ist der Kasten. Und die Berge Ararat sind hier das Licht. Das wird jetzt natürlich dargestellt. Dass das Ruhen des Kastens nach 1 Mose 8,4 die Wiedergeburt bedeutet, ergibt sich daraus, dass durch das Ruhen des Kastens die Schwankungen nach der Versuchung aufgehört haben. Oder nur die Schwankungen, welche Zweifel und Dunkelheiten über das Wahre und Gute sind, hören nicht so schnell auf, sondern halten lange an. Also hier wird zum Ausdruck gebracht, dass dann zwar die Versuchungen aufhören, aber das Schwanken zwischen dem Guten und Wahren, dem Wahren und Falschen und so weiter, die hören noch lange nicht auf. Aber das ist kein Zeichen, dass nicht die Wiedergeburt vonstatten geht, sondern es ist nur ein Zeichen, dass das eine Form der Wiedergeburt ist, dass wir also nicht jetzt sagen, jetzt sind die Versuchungen zu Ende, die schweren Versuchungen vor allen Dingen, sondern es ist ein Zeichen dessen, dass man jetzt in diese Überlegungen und in diese ganzen Abläufe kommt, in diese Erfahrungen und in diese ganzen Zustände, dass man lernt, was ist gut und was ist wahr und falsch und sich dann allmählich und allmählich danach ausrichtet und sein Leben danach einrichtet. Und es ist jedoch so zu verstehen, dass nämlich der geistige Mensch, nachdem er Versuchungen ausgehalten hat, ebenso eine Ruhe des Herrn wird wie der himmlische Mensch. Weil aber, und das ist deshalb so gesagt, weil der innere Mensch wird ja zuerst umgebildet und wiedergeboren. Der kommt schon zur Ruhe, und dann der geistige und dann der natürliche. Weil aber ein Unterschied ist zwischen dem himmlischen und dem geistigen Menschen, so wird die Ruhe des Ersteren in der Grundsprache ausgedrückt durch ein Wort, das Sabbat bedeutet. des letzteren Ruhe aber durch ein Wort, das Noah benannt, der eigentlich Ruhe heißt. Also Noah heißt eigentlich Ruhe. Dass die Berge Ararat Licht bezeichnen, ergibt sich aus der Bedeutung der Berge, dass er das Gute der Liebe und Nächstenliebe ist. Und aus der Bedeutung von Ararat, das ist Licht, und zwar das Licht des Wiedergeborenen. Das ist auch der Grund, warum früher die Menschen ihre Gottesdienste auf den Bergen abgehalten haben. Denn all diese Entsprechungen sind ja früher bekannt gewesen. Sie sind ja nur verloren gegangen und sind jetzt durch Swedenborg wiedergegeben worden. Dabei entsteht das neue oder erste Licht des Wiedergeborenen keineswegs aus den Erkenntnissen der Glaubenswahrheiten, sondern aus der Nächstenliebe. Denn es verhält sich mit den Glaubenswahrheiten vergleichbar wie mit den Strahlen des Lichtes. Die Liebe oder Nächstenliebe aber ist wie die Flamme. Das Licht im Wiederzugebärenden stammt demnach nicht aus den Glaubenswahrheiten, sondern aus der Nächstenliebe. Die Glaubenswahrheiten selbst sind wie die Lichtstrahlen der Nächstenliebe. Das ist also ein sehr schönes Bild. Das ist auch das Bild der Sonne natürlich, nichts anderes. Und es wird in der Haushaltung Gottes zum Beispiel auch das Bild gebracht für das Männliche und das Weibliche. Auch ähnlich, so wie der Sonnenkörper das Männliche darstellt und das ausstrahlende Licht, das ja auch Leben erweckt auf den Planeten und so weiter, das weibliche Prinzip. Also das wird hier öfter dargestellt für verschiedene Dinge. Die Berge Ararat bezeichnen, wie gesagt, ein solches Licht aus der Nächstenliebe. Dieses Licht ist das erste Licht nach der Versuchung und deshalb noch eher dunkel, weil es ja aus einer noch schwachen Nächstenliebe hervorgeht. Hieraus ergibt sich das, was in diesem Vers vorkommende im inneren Sinn bezeichnet, nämlich, dass der geistige Mensch eine heilige Ruhe ist, infolge des neuen Verständnislichtes, das der Nächstenliebe angehört. Es ist also ein Unterschied, ob man nur die Glaubenswahrheiten lernt, wenn man es zum Beispiel aus Berufswegen muss, oder ob es eine Form und ein Ausdruck von Nächstenliebe ist. Dann erst beginnt ja die Wiedergeburt. Und dies wird mit wunderbarer Mannigfaltigkeit und in lieblicher Ordnung von den Engeln betrachtet. Wenn der Mensch in solcher Vorstellung sein könnte, Tausende und Abertausende von Dingen in zahlloser Reihenfolge würden in sein Gemüt eingehen und es anregen. Von solcher Beschaffenheit ist das Wort des Herrn überall im inneren Sinn.